Hallo und herzlich willkommen zu Gutes Thema, konstruktive Recherchen. Mein Name ist Bianca und heute spreche ich mit Hans-Leo Baader. Hans-Leo Baader ist Initiator des Volksbegehrens Rechte der Natur. Außerdem ist er CEO der Sonnen-City-Werkstatt in München und Vorstandsmitglied der Deutschen Umweltstiftung. Diese Folge schließt unsere Serie ab zum Thema Einspruch fürs Klima. Das ist der Heftschwerpunkt unserer aktuellen Good Impact-Ausgabe. Wenn ihr noch mehr über das Thema erfahren möchtet oder überhaupt mal in unser Heft reinlesen möchtet, wir packen euch den Link in die Shownotes. Und jetzt viel Vergnügen beim folgenden Gespräch. Hans-Leo Baader, vielen lieben Dank, dass du dir noch einmal die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen, nachdem du bei uns im Good Talk in Berlin warst. Hallo.
Hallo, grüß dich. Ja, gerne. Heute ist es ein bisschen einfacher. Mit moderner Technik können wir es ja sozusagen Berlin-München geschaltet ja ganz gut hinbekommen.
Ja, sehr gut. Für diejenigen, die es nicht wissen, Hans-Leo Baader ist aus München zu uns nach Berlin gefahren, zu unserem Good Talk, wo wir mit anderen ExpertInnen über das Thema gesprochen haben, Klima und Recht. Hans-Leo Baader ist der Initiator des bayerischen Volksbegehrens Rechte der Natur. Ihr wollt, dass die Natur ein juristisches Subjekt wird. Sage ich das richtig?
Ja, das kann man auf alle Fälle ganz richtig so formulieren. So ist es auch in unserem Antrag auf das Volksbegehren, der momentan läuft und wo wir die Unterschriften sammeln, formuliert. Indirekt natürlich, weil wir der natürlichen Mitwelt dort sozusagen Rechte geben, indem wir sagen, die Rechte der natürlichen Mitwelt dürfen nicht verletzt werden, wenn wir Handlungen vornehmen.
Also wenn ich das richtig überblicke, sind in Deutschland Menschen und Unternehmen bisher juristische Subjekte. Was ist denn die Natur im Moment in Deutschland aus juristischer Sicht? Ein Objekt? Und falls ja, was bedeutet das?
Ja, also komplett richtig erkannt. Die Natur ist ein Objekt und das bedeutet, dass sie benutzt werden kann. Also dass sie sozusagen als Ressource benutzt wird. Das ist ein bestimmtes Paradigma, das wir aus dem 17., 18. Jahrhundert letztendlich haben. Wir teilen die Natur in kleine Stücke und machen sie zu Rechtsobjekten und benutzen sie einfach als Ressource und verschwenden sie und vernichten sie eigentlich, zerstören sie.
Du sagst, wir teilen die Natur auf in kleine Stückchen. Diese Stückchen gehören ja dann meistens irgendjemanden. Also irgendjemand ist dann Eigentümer dieses Stückchens Erde und die Person kann dann darüber verfügen und hat das Recht.
Genau, die Person verfügt darüber, verkauft sie dann in kleine Teile an uns und wir verbrauchen die dann. Zum Beispiel kann man das Öl ja nehmen, das dann umgewandelt wird in Benzin oder in Treibstoff und das verbrauchen wir dann und müssen dann natürlich mit den Konsequenzen dieses Verbrauchs, dem CO2-Ausstoß und anderen Emissionen eben dann rechnen, die dann unser Gesamtsystem, unser gesamtökologisches System belasten.
Was ist denn jetzt der Unterschied, wenn die Natur ein eigenes Subjekt wäre und eigene Rechte bekäme? Ich meine, wir haben Umweltschutz auch verankert in der Verfassung. Was ist denn da genau der Unterschied?
Ja, das ist jetzt eine super komplexe Frage, die ich, glaube ich, so einfach nicht wirklich beantworten werde können. Für mich interessant war ja sozusagen diese ganze Entwicklungsgeschichte, wie das Volksbegehren begonnen hat, nämlich mit der Reise zurück in die Vergangenheit, wo die Mauer gefallen ist, wo wir die Möglichkeit hatten, eine neue Verfassung zu machen eigentlich und diese Option nicht wirklich wahrgenommen haben. Weil es gab damals einen Entwurf einer Denkschrift und einer Verfassung, die eben genau versucht hat, diese ökologischen Werte durch die ganze Verfassung durchzuziehen. Und genau das ist aber eben leider nicht passiert. Und um auf die Frage jetzt zu kommen, was der Unterschied ist, ich glaube, wichtiger ist zu begreifen, dass wir eben nicht nur die Natur zum Subjekt machen müssen, sondern dass wir unsere ganze Handlungsweise und vielleicht sogar die politische Willensbildung, so steht es übrigens auch damals in dieser Denkschrift drinnen, ökologisieren müssen. Also wir müssen sozusagen schauen, dass wir naturverträglich in Zukunft handeln. Und diese Rechte der Natur, diese subjektiven Rechte, die die Natur bekommt, die zum Beispiel dann ein Recht auf Leben, ein Recht auf Existenz oder ein Recht auf Wiederherstellung sein können, weil die müssen ja dann eben auch entsprechend definiert werden. Wir haben das ja auch in unserem Volksbegehren ja sehr allgemein eben formuliert gehabt, dass eben die Rechte der Natur nicht beeinträchtigt werden dürfen. Die sind dort aber nicht jetzt wirklich näher definiert, sondern das ist ja ein Prozess, der in unserer Gesellschaft eben auch stattfinden muss und der sich dann am Ende in Recht niederschlägt. Ein guter Freund von mir hat gesagt, Recht ist die Nachhut des gesellschaftlichen Fortschritts. Und das ist ein sehr schöner Satz, weil da manifestiert sich dann das, was wir sozusagen wollen. Wie passiert eigentlich alles in unserer Gesellschaft? Und das legen wir im Grunde genommen eigentlich ja in unserer Verfassung fest. Also geht es am Ende nicht wirklich unbedingt darum, dass die Natur Rechte bekommt, sondern dass wir uns als Menschen darüber bewusst werden, wie wir unser Verhältnis zur Natur, das wir momentan ja rechtlich nicht wirklich geregelt haben, in Zukunft eigentlich regeln.
Das heißt, du würdest sagen, es geht einfach darum, dieses Verhältnis zu regeln?
Ja, weil wir gar keine Regelung letzten Endes haben, weil wir es ja nur als Objekt sehen, das wir benutzen können. Und so entwickelt sich ja dann auch unsere Verhaltensweise. Wir sind uns gar nicht mehr darüber bewusst, was wir da eigentlich tun, ja, dass wir eben dieses Bewusstsein, dass wir Teil der Natur sind, eben auch verloren haben und sie eigentlich nur dazu benutzen, um ja weiterzukommen, höher zu kommen, mehr konsumieren zu können und nicht mehr wahrnehmen, dass die Natur eigentlich einen Wert an sich hat, den man ja auch nicht jetzt in einem Preis beziffern kann letzten Endes, sondern es ist ein Wert, der für unser Überleben notwendig ist. Und ich glaube, das muss in das Bewusstsein wieder zurückkommen.
Du hast vorhin angesprochen, dass sich in dieser Wandlung der Verfassung der Fortschritt zeigen könnte oder würde. Dieser Fortschritt ist ja anderswo tatsächlich schon eingetreten, ne? Also kannst du uns vielleicht Beispiele aus anderen Ländern nennen, die da diesbezüglich etwas weiter sind?
Ja, das ist zum Beispiel Ecuador. Das hat seit 2008 ja die Rechte der Natur wirklich in der Verfassung verankert und dort kann wirklich jeder, also nicht nur ein Bürger Ecuadors, sondern da könntest genauso du hingehen und oder auch ich hingehen. Und wenn wir irgendwo feststellen, dass die Natur ihren Rechten verletzt ist, dort im Namen der Natur eben klagen. Und dort gibt es eben jetzt diesen Fall von diesem Regenwald, in dem ein Bergbauunternehmen jahrelang schon mit ganz normalen Genehmigungen gemäß entsprechender Gesetze ihre Schürfrechte eben hatte, dann verklagt wurde und letzten Endes letztes Jahr eben dieses bahnbrechende Urteil gefällt worden ist, in dem dann gesagt wurde, nein, das geht eben so nicht. Da sind die Rechte der Natur verletzt. Ich war da kürzlich und wir hatten gestern wieder ein sehr, sehr nettes Gespräch mit diesem Regisseur Frank Radatz aus Berlin. Da gab es ein wunderbares Theaterstück, das heißt Anwälte der Natur, das wir jetzt dann eben nach München auch holen wollen und werden. Da habe ich heute den Trailer dafür bekommen. Ich habe es aber schon gesehen eben bei der Uraufführung und bei den zwei nachfolgenden. Und dort hat der wunderschön ein Interview integriert in dieses Theaterstück eben mit einem der Richter, die dort sozusagen eben das Recht gesprochen haben. Und die haben selbst gesagt, es war sehr, sehr schwer für sie auch zu verstehen, ja, was für Rechte die Natur hat und wie man die dann letzten Endes dann umsetzen kann. Aber letzten Endes ist es dann so gekommen, dass der Schutz des Ökosystems eben so schwer gewogen hat, dass in diesem Fall in der Wald sozusagen mit als rechtliche Person diesen Fall dann gewonnen hat.
Ja, weil Kritikerinnen könnten ja oder sagen auch, das brauchen wir alle. Es nicht verändert in unserer Gesetzessprechung, weil wir zum Beispiel auch eine Verbandsklage machen könnten. Eine NGO könnte ja schon jetzt klagen.
Nicht wirklich auf der Basis der Rechte der Natur, sondern es gibt halt bestimmte Dinge, für die geklagt werden kann. Aber es steckt letztendlich ja dann auch immer irgendein bestimmtes rechtliches Interesse dahinter. Und die Basis hier ist ja wirklich, hier muss geklagt werden können, wirklich im Interesse der Natur und nicht im Interesse einer NGO oder sowas, ja. Es ist die Stellvertreterklage sozusagen. Die Basis fehlt einfach, ja. Die Basis, dass die Natur das Grundrecht auf Existenz und auf Leben hat. Das haben wir nicht und deswegen kann auch ein Verband da nicht klagen. Und wir sehen ja auch jetzt bei den Klagen, die momentan versucht werden, wie schwierig das ist mit diesem 20a auch. Da hat das Gericht ja dann diese intertemporale Freiheitssicherung genutzt, um da irgendwie den Ansatz einer Subjektivität eben hineinzubekommen. Aber letzten Endes ist dieser 20a nicht wirklich einklagbar. Es ist ein Staatsziel und das geht nur über Umwege. Und ich hatte das in dem Buch vom Professor Kersten, ich habe es zufälligerweise auch da, der das eben auch sagt, dass eben Gerichtsurteile hier die Welt nicht retten werden. Das ist viel komplexer. Das heißt eben, wir müssen schauen, dass wir unsere gesamte Gesellschaftsordnung, also auch die Staatsstrukturen, das Staatsorganisationsrecht, alles in eine ökologische Richtung bekommen. Also sozusagen das ganze Recht von da, wo es jetzt ist, in den ökologischen Rahmen der Realität hineinschieben.
Und auch in die heutige Realität. Du hattest vorhin gesagt, das kommt ja eigentlich noch aus dem 18. Jahrhundert, ne? So wie wir das bisher verstehen.
Ja, also Recht hat sich sicherlich in irgendeiner Form immer auch entwickelt, aber die Wissenschaft ist ja inzwischen so weit, dass sie weiß, dass alles miteinander verbunden ist, dass wir selber Teil des Ökosystems sind und natürlich komplett abhängig von diesem Ökosystem, ne? Weil Teil zu sein heißt ja nicht unbedingt abhängig, aber definitiv abhängig sind wir. Du brauchst bloß 3-4 Mal ein- und ausatmen und beim 5. Mal atmest du einfach ein und hältst die Luft an, ja, solange du kannst. Und irgendwann wirst du merken, es geht ohne Luft nicht. Und genauso ist es mit dem Wasser. Wasser ist eine der Ressourcen, ohne die wir einfach nicht können. Wenn wir kein Wasser haben, wird das schlimm ausschauen. Und in Zukunft, ich habe in einem Podcast mit Dr. Michael Blume gehört, der gesagt hat, ja, in 10 oder 15 bis 20 Jahren wird zum Beispiel Bagdad nicht mehr bewohnbar sein, weil es dort kein Wasser mehr gibt. Also was da auf uns zukommt, scheint nicht wirklich lustig zu sein. Und es sind halt alles Prognosen und es gibt Leute, die sagen, kann man nun dran glauben oder nicht, aber Physik, glaube ich, da muss man nicht dran glauben, das ist einfach so.
Ich möchte noch auf etwas kurz drauf eingehen, was du vorhin gesagt hast. Du hast 20a erwähnt. Könntest du für diejenigen unter uns, den HörerInnen, kurz erläutern, was 20a überhaupt ist?
Ja, der 20a, ich muss auch immer reinschauen, weil ich bin jetzt kein Anwalt. Ich darf da kurz hineingehen. Der 20a ist im Grundgesetz der sogenannte Umweltparagraf, ne, in dem der Naturschutz sozusagen geregelt wurde mit einer entsprechenden Einschränkung, dass das Ganze dann sozusagen im Rahmen des Gesetzes und der Verfassung eben zu erfolgen hat. Und das ist nämlich die entsprechende Einschränkung, die dann bedeutet, dass es eben dann im Rahmen der jeweiligen Gesetze und der entsprechenden Grundrechte wie Eigentum etc. pp. Zu erfolgen hat. Und es ist eben nur ein Staatsziel. Der Staat hat das Ziel, zur Aufgabe und zum Ziel eben, den Naturschutz hier durchzusetzen.
Jetzt hast du Naturschutz gesagt. Vorhin hast du es aber ganz am Anfang ein bisschen anders gesagt. Du hast nicht Naturschutz gesagt, du hast, ich glaube, natürliche Umwelt gesagt auf eurer Website. Mitwelt, genau. Darauf wollte ich noch kurz zu sprechen kommen. Was ist da deine Unterscheidung? Warum sagst du das so?
Warum sagen wir Mitwelt? Weil wir sagen ja auch nicht Umbürger, sondern wir sagen Mitbürger. Und ich glaube, daran kann man es ganz gut festmachen, dass wir eben, wie gesagt, Teil des Ganzen sind und das Ganze eben mit uns existiert. Und wenn wir dieses Wort Umwelt nehmen, dann transportiert es eher den Gedanken, dass wir sozusagen davon getrennt sind und eben vielleicht nicht Teil. Deswegen war es für mich persönlich eben, und da hatte ich eben auch in dem Text darauf bestanden, dass wir eben zumindest die Mitwelt in dem Gesetzestext drinnen haben. Wir haben ja dann noch die entsprechende Begründung, die ja bei einem Gesetz eben auch wichtig ist. Die wird ja von den Richtern auch immer mit beurteilt. Und dort haben wir eben dann nochmal das Ganze erläutert, worum es geht, eben das Recht auf Leben, das Recht auf Entwicklung, das Recht auf Wiederherstellung und eben, dass es eine Mitwelt ist, um die es geht.
Ja, das ist genau dieser Gedanke, den ihr damit verfolgt, mit dem Volksbegehren oder den Volksbegehren, muss man eigentlich sagen. Kannst du uns kurz was zum Stand erzählen? Du bist jetzt aus Bayern. Wir haben jetzt über Bayern gesprochen ganz am Anfang. Gibt es dieses Volksbegehren auch noch anderswo? Und falls ja, wo?
Ja, wir sind in Bayern gestartet mit dem Antrag auf das Volksbegehren und geplant und vorbereitet ist es inzwischen auch schon in Berlin, Thüringen und ich habe es jetzt nicht im Kopf, ich glaube in Niedersachsen oder in Baden-Württemberg gibt es die Entwürfe auch schon, die aber letzten Endes alle immer auf dem gleichen Paragraphen beruhen, ja, also immer auf der Formulierung, wenn es diesen Paragraphen in der jeweiligen Verfassung schon gibt, dann ist es immer der gleiche Paragraph mit dem Thema, wenn du etwas tust, dann darfst du die Rechte anderer oder die Rechte der natürlichen Mitwelt nicht beeinträchtigen. In Bayern sind wir deswegen gestartet und das ist auch ganz wichtig zu verstehen, weil wir dort einfach eine andere Möglichkeit haben, die Fristen für diese Volksbegehren auszunutzen. Wir brauchen 25.000 gültige Unterschriftenlisten. Wir selber wollen, weil wir das Thema für so wichtig erachten, mindestens 200.000 bis 300.000 Stimmen sammeln und werden natürlich dann nur die letzten gültigen, weil es gelten immer nur in Bayern die letzten 2 Jahre. Die dürfen maximal 2 Jahre alt sein. Ja. In anderen Bundesländern ist es anders. Ja. In Thüringen oder in Berlin auch hast du 4 Monate Zeit für eine bestimmte Sache und dann geht's oder geht's nicht. Und das ist der Unterschied, weswegen wir auch die anderen Volksbegehren sicherlich erst dann in die Pipeline, in die nächste Pipeline schicken werden, also in die Anträge, wenn wir in Bayern so weit sind, dass wir wissen, dass es auch wirklich so weit schon verbreitet ist, dass wir da auch in den anderen Bundesländern entsprechende Aufmerksamkeit haben, weil 25.000 zu sammeln, sag ich jetzt, auch wenn das vielleicht nicht, ist nicht das Drama, wir sind jetzt gerade auf der Geraden so um die 18.000. Wir haben jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig viel Energie noch reingesteckt, weil es ja eben darum geht, eben hier die Verbreitung zu machen. Wir sind auch noch angewiesen, das muss ich auch ganz klar sagen, auf die Umweltverbände, die da endlich in die Puschen kommen müssen. Ich erinnere da an Maud Barlow, die 2010 gesagt hat, dass es bei den Umweltverbänden mit eines der größten Probleme ist, dass die nicht in einem Boot sitzen, sondern einfach jeder eigentlich sein Süppchen kocht. Und das ist ein Thema, das wird, weiß ich nicht, ob es so bleiben wird. Ich hoffe es nicht, aber wir brauchen definitiv eine breite Unterstützung auch von den Umweltverbänden und natürlich am liebsten auch von den Parteien. Aber das sind ja eigentlich die wir am Ende natürlich auch überzeugen müssen, gerade auf Grundgesetzebene, wo wir ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und eine Zweidrittelmehrheit im Bundesrat bräuchten, um die Dinge, die auch ein Professor Kersten sagt, umzusetzen. Also von daher ist es eine schon große Aufgabe, eigentlich eine gewaltige Aufgabe, die einen längeren Zeitraum einfach braucht. Und da kann ich nicht einfach hergehen und sagen, nur weil ich jetzt mal schnell das brauche, weil wir brauchen es ja eigentlich schnell, sammle ich halt mal 25.000 Unterschriften und dann klappt das schon irgendwie. Ja, schwieriges Thema und eine große Aufgabe.
Und wenn jetzt vielleicht ein Hörer oder eine Hörerin denkt, oh, da will ich mitmachen, das will ich unterstützen, was können die Leute tun?
Ja, das Wichtigste ist natürlich, sich die Unterschriftenlisten zu holen und mitzusammeln. Das kann man ja auch über einen längeren Zeitraum. Das wird auch noch über einen längeren Zeitraum gehen. Und eben das Ganze natürlich zu verbreiten und zu teilen und sich damit leider auch beschäftigen zu müssen, weil wir reden ja nicht von einer kleinen Änderung, die dort passiert, sondern das ist, was jetzt zum Beispiel die Volksbegehren oder was die Länderebene betrifft, ja nur ein Schritt. Weil wenn man das eben vergleicht, was der Professor Kersten schreibt, reden wir von einer komplett ökologisch reformierten Verfassung. Das ist jetzt bei dem ersten Schritt, den wir hier in Bayern machen, natürlich nicht der Fall, sondern hier geht es erstmal um einen Schritt, den man macht, um das Ganze überhaupt mal in Bewegung zu bringen und an die Leute heranzubringen. Und das ist mit dem Thema Rechte der Natur, weil das ja ein Konzept ist, nicht ganz einfach. Also sich damit beschäftigen, dem Netzwerk Rechte der Natur in Hamburg beitreten, das unterstützen, dass das Ganze auf der Bundesebene eben organisiert. Inzwischen ist der NABU mit dabei als Unterstützer für das Netzwerk. Die DOH ist inzwischen als Unterstützer mit dabei. Und wir fordern einfach all die Verbände auf, die noch fehlen, sich dem Ganzen auch anzuschließen, weil wir glauben, dass das, weil ich werde dann immer gefragt, kommt es nicht sowieso? Sage ich, ja, natürlich kommt es sowieso, weil entweder wir machen es und wir ändern unsere Handlungsgrundlagen oder es wird auf natürlichem Wege passieren, dass wir bestimmte Freiheiten eingeschränkt bekommen und das Gleiche dann auf einfach anderer Ebene passiert, mit viel mehr Schmerzen wahrscheinlich.
Spielst du auf etwas an, was du im Good Talk gesagt hast, dass quasi die Evolution uns Menschen quasi zur Seite schiebt, wenn wir keinen Paradigmawechsel vornehmen?
Ja, schieben könnte zumindest, ja. Also es gibt ja, Karl Amery hat es eben mal so formuliert, dass er gesagt hat, dass eben dann der Türsteher namens Evolution kommt und uns dann einfach vor die Türe setzt. Und das wäre sozusagen das Extrem. Ich meine, Artensterben macht ja nicht vor einer Art Halt einfach unter Umständen. Und wir sind halt auch nur eine Art.
Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, Leo? Also verzeih mir diese Einschätzung, ich sag sie trotzdem. Du wirkst jetzt auf mich nicht wie so ein alteingesessener Öko. Wie bist du auf dieses Thema gekommen? Was war für dich der auslösende Moment, zu sagen, ich setze mich jetzt ein dafür, dass die natürliche Mitwelt eigene Rechte bekommt?
Ja, das ist eine gute Frage, weil das letzten Endes natürlich genau dieser Prozess ist, wo wir sagen, den brauchen wir in unserer Gesellschaft. Das hat sich einfach entwickelt dadurch, dass ich irgendwann mal einen Artikel gelesen hatte im Krautreporter. Das ist so ein Magazin, wenn ich das jetzt sagen darf, so ein bisschen Werbung, aber ich fand den Artikel einfach sehr nett. Damals habe ich ihn gelesen, der hieß Pflanzen brauchen Rechte, in Klammern kein Scherz. Und das war sozusagen der Einstieg, der über eigentlich die ja eher erstmal lustige Schiene lief, was ja viele dann auch machen, die sich dann machen sich dann eben genau darüber lustig, so nach dem Motto, ja, eine Mücke kann dann uns auf Blutsaugen verklagen oder sowas, worum es überhaupt nicht geht. Und bin dann einfach, habe eben Interesse, ist dann größer geworden und ich bin dann in die Recherche gegangen, habe einen Artikel eben vom Professor Bosselmann gefunden, wo es eben auf 20 Seiten genau um dieses Thema Rechte der Natur in den 80er, 90ern eben schon ging. Weil das Thema ist ja in Deutschland jetzt ja nicht so, dass es gar nicht da ist. Es hat sich halt nur nicht manifestiert und durchgesetzt, leider. Das war ja auch dieses Thema mit diesem Verfassungsentwurf, ja, der sozusagen auch Teil dieser Entwicklung damals war. Und dann habe ich sein Buch gelesen, Im Namen der Natur. Und parallel war ich ja Volksbegehren Rettet die Bienen engagiert. Und so ist dann eins zum anderen gekommen, habe ich mir gedacht, wenn das mit den Bienen in Bayern funktioniert, warum soll das nicht auf der obersten Ebene auch mit der Natur an sich funktionieren? Ja? Und in diesem zweiten Artikel, den ich da eben angesprochen habe von Professor Bosselmann, waren eben diese Formulierungen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich Mitwelt schon war, die er da drinnen hatte, aber es war genau die Formulierung, die er sozusagen für eine Grundgesetzänderung vorgeschlagen hatte, habe ich dann gesagt, probieren wir eben, weil das Grundgesetz mit einem Volksbegehren eben nicht zu ändern ist, eben auf der Länderebene in Bayern. Und so hat sich das Ganze im Grunde genommen entwickelt und ist Work in Progress und rollt dann einfach an und man macht es dann, weil man merkt, auch durch das Feedback bei den Leuten, ich habe auch, glaube ich, von dieser Tafel erzählt, die wir immer aufstellen, wo wir draufschreiben, was bedeutet Natur für dich, dass die Leute da eben schon drüber nachdenken. Also es ist, Bewusstsein ist nicht ganz weg, man muss dann nur mal kurz anklopfen und dann ist es, glaube ich, kann es schon sein, dass es wieder kommt und dass es vielleicht auch schnell kommt. Das ist ja das, worauf wir hoffen.
Ich finde es total schön, was du erzählst und wie du dazu gefunden hast, weil wir haben ja jetzt diesen Schwerpunkt Klima und Recht. Ich persönlich finde es ein ziemlich sperriges Thema, also nicht so greifbar für die meisten Menschen, die halt nicht Juristinnen sind oder irgendwas damit zu tun haben. Und ich finde, das, was du tust und das Volksbegehren ist so ein gutes Beispiel dafür, dass wir nicht Juristinnen sein müssen, um Dinge auch in Veränderung zu bringen und irgendwas anzustoßen. Und dafür einfach nur Chapeau, das wollte ich nochmal gesagt haben.
Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Nein, man muss kein Jurist sein. Man muss natürlich aber auch das Glück haben, natürlich die richtigen Leute zu treffen. Weil hätte ich Professor Bosselmann nicht gehabt, der ein Verfassungsjurist ist und der auf internationaler Ebene genau dieses Thema macht und der dafür so brennt, dass er, ich habe ihn dann angerufen, beziehungsweise ihm eine E-Mail geschickt, wo er dann gesagt hat, das findet er sehr cool und wenn ich das mache, super, er hilft mir, wo er kann. Das kriegst du halt nicht, weil normalerweise brauchst du einen Verfassungsjuristen oder brauchst jemanden, der für viel Geld dir diese ganzen Geschichten macht. Also ohne diese Hilfe, und da muss ich Herrn Bosselmann einfach nochmal wirklich zutiefst danken, wäre das gar nicht möglich gewesen. Also man muss auch Glück haben, ganz klar. Aber ich denke, für die richtige Sache, wenn man die richtigen Leute dann auch findet, die dann auch schon lange dafür unterwegs sind, dann kann man einiges bewegen. Und um auf das Volksbegehren zurückzukommen, deswegen eben, weil das hier in Bayern die Möglichkeit ist, definitiv als Bürger oder als Bürgerinnen, eben die Verfassung auch wirklich zu ändern. Ja, wir sind da nicht von der Politik abhängig, sondern wir müssen am Ende ja bei jeder Verfassungsänderung als Bürger abstimmen. Und von daher finde ich das eine schöne Geschichte, dass man eben hier auch wirklich was bewegen kann. Und wenn die Leute das mal merken, dass man unter Umständen in eine Richtung was bewegen kann, die man will, nämlich das Ganze in eine ökologische Richtung zu entwickeln, dann kann es sein, dass da viel mehr auch schneller aufwachen. Das ist ein blödes Wort, dieses Aufwachen, weil das ist ja immer so, ne? Also mir geht es um das Bewusstsein, nicht um, dass ich sage, hallo, alle sind irgendwie schlafen nur.
Den Blick öffnen vielleicht für etwas, was vorher noch nicht gesehen wurde oder gedacht oder ja eben nicht bewusst war. Natürlich gehe ich davon aus, dass du hoffst, dass das alles bald vonstatten geht mit dem Volksbegehren. Wie schätzt du es aber ein? Wie könnte der zeitliche Rahmen aussehen, dass es zustande kommt?
Ja, das kann ich gar nicht sagen, weil wie gesagt, man muss auch dazu sagen, das Ganze hängt ja jetzt nicht nur an den Unterschriften, die natürlich wichtig sind, sondern es hängt ja auch am Geld. Den wenigsten dürfte bewusst sein, dass derjenige oder diejenigen, die dieses ganze Ding anstoßen, die Kosten an der Backe haben. Und so ein Volksbegehren, wenn du mal sagst, okay, du hast den Antrag eingereicht und es würde wirklich angenommen bei den 25.000, das könnten wir ja schnell erreichen. Wir wären aber dumm, weil damit binden wir uns dann dieses Volksbegehren ans Bein und das liegt in der Summe mit allem drum und dran im mittleren sechsstelligen Bereich. Also von daher ist es momentan wirklich Work in Progress. Das hängt alles daran, kriegen wir die Verbände dazu, kriegen wir die Leute dazu, bekommen wir genug gespendet. Genauso wie Aktionen der letzten Generation, die ja genauso über Spenden laufen, werden wir hier auch Spenden einfach einnehmen müssen, weil sonst können wir das Ding nicht in die Pipeline schieben. Es geht gar nicht. Ich hafte dafür als Initiator persönlich.
Okay, also du übernimmst quasi die Verantwortung alleinig, die finanzielle dafür.
Naja, ich kann natürlich hergehen und mein Dings niederlegen, dann haben es die anderen an der Bar, aber das geht natürlich nicht. Ja. Und deswegen kann ich es auch nicht in die Pipeline schieben, so lange, und das werden die anderen genauso wenig machen, wo nicht ganz klar gesichert ist, dass die Finanzierung da ist. Und das kostet nun mal leider auch Geld. Also auch die Weiterentwicklung unseres Rechts ist nicht umsonst.
Ja, spannender Punkt, weil das hatte ich tatsächlich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und wie du richtig sagst, die meisten anderen wahrscheinlich auch nicht. Also vielleicht ein weiterer Punkt, wie man euch unterstützen kann. Wer kann und möchte, der kann auch spenden. Wir verpacken genau Natürlich alle Links in die Shownotes. Ich möchte noch mal auf etwas eingehen, was du vorhin gesagt hast. Du hast gesagt, ja, und dann verklagt mich eine Stechmücke oder so, ne? Hast vorhin als Beispiel genommen. Was sagst du denn den Kritikerinnen, die sagen, ja, also spinnste, ne? Pflanzeigene Rechte, irgendein Flusseigene Rechte. Was sind so deine Top-Argumente, um zu sagen, nee, das ist keine Spinnerei?
Ich glaube, genau das da hinzubekommen, dass es eben nicht um die Mücke geht, also nicht um das Individuum, so wie wir es ja jetzt haben, das ist ja genau das, was geändert gehört. Es geht nicht um das individuelle Recht einer Mücke, sondern es geht um die Funktionalität von Ökosystemen. Und das ist, glaube ich, für jeden vollkommen klar, dass wir die Funktionalität des Wassers, ja, die über Flüsse geht, die über Meere geht, die über die Atmosphäre geht, dass wir die erhalten müssen. Und das erschließt sich dann eigentlich in Gesprächen dann immer relativ schnell. Und dann gibt es natürlich noch die, die ja nicht deswegen argumentieren, weil sie es argumentativ für richtig halten, also die Argumente für richtig halten, sondern die es einfach nur verhindern wollen. Und da wirst du mit Argumenten meiner Meinung nach nicht wirklich vorankommen, weil jeder, der sich einfach ein bisschen damit beschäftigt, wird relativ schnell sehen, dass das einen Hintergrund hat, der ja letzten Endes natürlich auch dem Erhalt des Menschen dient, ja, und oder dem Erhalt der Art dient oder dem Erhalt dessen, was wir benötigen. Ja, wir können keinen Kaffee mehr trinken, wenn wir kein gescheites Wasser mehr haben, abgesehen davon, dass wenn es die Bohnen nicht mehr gibt, weil die dort nicht mehr wachsen können, weil sich die Erwärmung dort in Höhen begeben hat, dass das Zeug dort nicht mehr wächst. Das ist relativ einfach zu argumentieren. Also von daher mache ich mir jetzt nicht die Sorgen, dass ich sage, diese damalige Argumentation aus den 90ern auf politischer Ebene, wo sich die Leute dann gegenseitig lächerlich machen, nur um sozusagen Dinge abzuwehren, das stört mich nicht wirklich. Und jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, glaube ich, der kommt schnell dazu und sagt, ja, Wasser muss geschützt werden, Flüsse. Ja, Flüsse sind Wasser. Warum sollen die keine Rechtspersönlichkeit haben? Es geht ja nicht darum, dass der Fluss, wird ja keiner hergehen und dann sagen, ich klage jetzt im Namen des Flusses auf dieses Haus da am Rand, weil das ja nicht im Interesse des Flusses ist. Das Interesse des Flusses ist, zu fließen, dass die Fische drinnen sein können. Und das können dir Biologen ja ganz genau sagen, Wissenschaftler, was braucht der Fluss oder wie funktioniert dieses Ökosystem und was muss dafür getan werden, dass dieses Ökosystem ja sozusagen sich wieder regenerieren kann. Also ich glaube nicht, dass das wirklich schwierig zu argumentieren ist. Das ist einfach eine Frage, ob man sich damit beschäftigen will und kann und ob man natürlich auch die Zeit hat, sich damit zu beschäftigen. Wir müssen sie uns nehmen. Ich habe das immer wieder, das auch in der eigenen Familie manchmal, wo ich dann sage, lass uns doch darüber reden. Na, es geht jetzt leider nicht, weil ich habe noch so viel zu tun, geht gar nicht. Ja. Ist für uns erstmal genau das, wir befinden uns in diesem Hamsterrad, aber ich denke, wir werden uns damit beschäftigen müssen.
Mhm. Du hattest aber vorhin noch gesagt, es gibt natürlich auch die, die es einfach verhindern wollen, auch wenn die Argumente total einleuchtend sind. Wer möchte das denn verhindern und warum? Hat das was mit Besitz zu tun, Eigentum? Wir hatten am Anfang darüber gesprochen, dass Boden, Land, Natur ja auch zum Teil aufgeteilt wird und gewissen Unternehmen, Staaten, Menschen gehört. Wer könnte denn da dagegen sein?
Das passt vielleicht zu mit dem zusammen, was ich gerade gesagt habe. Die eben auch keine Zeit und vielleicht auch keine Lust haben, sich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Weil es ist ja nicht so, dass das für denjenigen, der jetzt Eigentum hat, jetzt grundsätzlich schlecht ist. Es geht ja darum, dass zum Beispiel Eigentum einfach eine ökologische Bindung bekommt. Deswegen wird Eigentum ja nicht abgeschafft. Sondern es geht darum, dass es eine ökologische Bindung bekommt. Aber es sind halt dann Ängste vielleicht da, dass man etwas verliert, oder dass man was weggenommen bekommt. Also ich würde jetzt da gar nicht unterstellen, dass das verhindert wird, weil man das verhindern will, sondern einfach vielleicht auch aus Unwissenheit, ja. Und ja, wenn es welche gibt, die es verhindern wollen, müsste man sie fragen, warum sie es verhindern wollen, ja. Aber dann wirklich die Argumente auf den Tisch legen, worum es wirklich geht und nicht vordergründig sagen, okay, ist doch Unsinn, dass eine Mücke dann jemanden verklagen kann oder dass die einzelne Pflanze jemanden verklagen kann. Rechte für Pflanzen ja, aber eben für das Ökosystem, in dem sich die Pflanze befindet. Weil die einzelne Pflanze wird sicher auch, wenn die Rechte der Natur da sind oder wenn wir eine ökologische Verfassung haben, wird es sicherlich auch so sein, dass dann mal ein Baum, den ich nicht gefällt haben will, vielleicht dann trotzdem fallen wird müssen aus Abwägungsgründen. Es geht am Ende ja darum, dass wir trotzdem ja immer noch abwägen. Es ist ja nicht so, dass wir dann nichts mehr essen können.
Ja, ich bin froh, dass du das mit dem Abwägen nochmal sagst, weil ich kann mir vorstellen, dass Kritikerinnen dann sagen, ja, ja gut, und dann eben, jeder Baum muss dann stehen bleiben und dann kann man gar nichts mehr machen. Das bleibt ja dann immer noch Auslegungssache. Man denke an Hambi, könnten wir drüber sprechen. Man denke an Lützerath. Vielleicht gehen wir ganz kurz zu dem Beispiel Hambacher Forst, was ja nun schon eine Weile her ist. Hätte jetzt die natürliche Mitwelt eigene Rechte gehabt, damals schon, hätte man da zum Beispiel sagen können, okay, ich klage jetzt für den Hambi, weil der hat schließlich ein Recht auf Existenz und jetzt wird der gerodet. Wäre das so ein Beispiel gewesen, wo man hätte sagen können, okay, da werde ich jetzt aktiv?
Ja, das ist eine interessante Frage, weil es geht ja nicht nur um den Hambacher Wald hier, sondern hier geht es ja um die Zerstörung von Ökosystemen in viel größerem Ausmaße als nur den Hambacher Wald. Ja. Von daher wäre der Hambacher Wald ja viel zu spät gewesen auch schon. Das ist ja das, was momentan genau so ist. Man kommt dann irgendwann und nimmt eben etwas, was wegkommt, weil es plötzlich irgendwelche Leute betrifft. Und schaut nicht auf den Aspekt, dass man eigentlich hier viel mehr vorbeugen muss, was ja mit den Rechten der Natur dann eben in der Abwägung vorher dann schon passieren würde. Deswegen ist es mit diesen Beispielen eben so komplex, ja, weil allein der Abbau von diesem ganzen 50 Meter tiefen Kohleflößen und alles, was dann sozusagen im Rahmen dieses Abbaus passiert, ist ja schon etwas, was ein Problem ist. Plus die Nachfolge dann, dass eben die Kohle verbrannt wird und eben entsprechend CO2 produziert. Also das ist ein schönes Beispiel, das man viel weiter als den Hambacher Forst fassen muss. Weil wenn ich jetzt das als Forst nehme, Forst ist ja auch schon etwas, wo wir eigentlich etwas haben, was nichts Natürliches ist, sondern was vielleicht in dem Fall angepflanzt war und auch nur der Wirtschaft am Ende dient. Ja, also das ist eine schöne Abwägungssache. Das müsste man mal wirklich komplett durchspielen. Wo könnte man da wirklich ansetzen?
Das würde so ziemlich abdecken, was ich fragen wollte. Leo, hast du Ergänzungen zu dem, was wir besprochen haben?
Wie gesagt, das ist ein sehr komplexes Thema. Also ich würde da einfach nochmal auch die Bücher empfehlen. Schwere Kost ist natürlich der Jens Kersten, der das eben sozusagen sehr ganzheitlich angeht. Ansonsten wird es, denke ich, auch nochmal das Buch in der zweiten Auflage von Professor Bosselmann geben, Namen der Natur. Es gibt auch noch ein paar andere Bücher, glaube ich, die jetzt dieses Jahr auf den Markt kommen, was die Rechte der Natur betrifft. Das ist also ein Thema, dem man sich dann da schon widmen kann. Ja, ansonsten kann ich nur auffordern, ja, macht mit, sammelt Unterschriften, werdet Unterschriftenguides. Engagiert euch und helft mit, dass die Natur zu ihrem Recht kommt.
Das ist ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, Leo.
Gerne.
Dieser Podcast wurde dir präsentiert von Good Impact. Wenn du noch mehr konstruktive Recherchen lesen möchtest, dann hol dir jetzt ein Good Impact Abo. Damit machst du unsere unabhängige Arbeit überhaupt erst möglich. Und diesen Podcast liken, weiterempfehlen und teilen. Vielen Dank.